Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Mali gehört zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Der westafrikanische Staat ist politisch fragil und dschihadistischem Terror ausgesetzt. Es geht um Land, es geht um die Verteilung von Ressourcen, es geht aber auch immer wieder um Religion. Religion wird missbraucht, denn der islamistische Terror trifft die gesamte Bevölkerung. Pater Hans-Joachim Lore und seine Mitbrüder von den Afrika-Missionaren wollen dem etwas entgegensetzen. Sie haben einen Traum. Ein neues Zentrum des christlich-muslimischen Dialogs und der Versöhnung soll in Malis Hauptstadt Bamako entstehen. Über das Land und dieses spannende Projekt sprach Tobias Lehner mit dem Weißen Vater.
Lieber Pater Hans-Joachim Lore, herzlich willkommen hier bei uns.
Herr Lehner, danke schön. Grüß Gott an die Zuschauer und Zuschauerinnen.
Hört ein Europäer Mali, ich habe es schon angesprochen, wird er wohl am meisten an Begriffe denken wie Instabilität, Terror, UN-Militäreinsatz, ein Fass ohne Boden. Pater Lore, Sie leben seit fast 40 Jahren mit Unterbrechung in Mali. Ich nehme an, Ihr Bild dieses Landes ist breiter. Was wollen Sie uns vermitteln von Mali?
Was Sie sagen, ist natürlich richtig. Das stimmt und das geht hier auch immer durch die Medien. Aber es ist das, auch das, was die Leute in Afrika über Deutschland hören manchmal. Demonstrationen von Pegida, Neonazis, Angriffe auf Synagogen, das ist auch nicht Deutschland. Wenn ich an Mali denke, ich bin wie gesagt 81 dahin gekommen, denke ich an große Weiten, an viele lachende junge Menschen aller Nationen, aller Volksstämme, die zusammenarbeiten, die hart arbeiten, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft. Das ist ein ganz neues Phänomen für uns. Wir jetzt zurzeit leben.
Diese Instabilität, diese Unsicherheit. Instabilität.
Ja. Also seit 30 Jahren ist das schon sehr stark geworden.
Bevor wir zu diesen Auslösern kommen, vielleicht gerade auf die aktuelle Situation. Wir haben in den Nachrichten gehört, es hat einen, sagen wir mal, Militärputsch gegeben, den zweiten innerhalb von 9 Monaten. Wie geht's aktuell den Menschen? Wie ist die Situation in Mali?
Die Situation ist ruhig. Die Menschen, ich würde fast sagen, denen ist das egal, wer die regiert, weil die überhaupt kein Vertrauen mehr in die Regierung haben. Der Militärputsch war letztes Jahr am 18. August. Alle Unzufriedenen wollten einfach, dass der alte Präsident Ibrahim Boubacar Keita weggeht. Der hat abgedankt, dann kamen die Militärs. Das ist jetzt so interne Pöstchenrangelei, würde ich mal sagen. Den Leuten geht es weiterhin gut. Und Gott sei Dank hat diesmal die internationale Staatengemeinschaft nur politische Sanktionen verhängt und keine wirtschaftlichen. Denn wenn es den Leuten schlecht geht, das treibt die Leute den Fundamentalisten in die Arme.
Sie haben gesagt, den Leuten geht es eigentlich gut, die Lage ist ruhig. Ich denke, das gilt aber nicht für das gesamte Gebiet von Mali. Es gibt ja weite Gebiete, Sie leben in Bamako, der Hauptstadt, wo es einigermaßen ruhig ist. Ich denke, das ist im Norden des Landes eine ganz andere Situation. Was können Sie von da sagen?
Die Franzosen sind am 11. Januar 2013 gekommen und haben uns ganz sicher vor dem Vormarsch der Dschihadisten gerettet. Die haben dann die großen Städte befreit, aber heute sind 2/3 des Landes und das sind eine Fläche von 800.000 Quadratkilometer, zweimal die Bundesrepublik Deutschland, zweimal Deutschland, tatsächlich unter dschihadistischer Gewaltregierung. Die sprechen Recht in den Orten und die kommen hin mit 5, 10, 15 Motorrädern, mit den Kalaschnikow und sagen, hier wird nicht mehr gebetet, hier wird kein Französisch mehr unterrichtet, nur noch der Koran. Und die Lehrer haben ja auch keine Märtyrerberufung. Und dann sind also mittlerweile über 3000 Schulen geschlossen.
Sie sagen, 80% des Landes unter dschihadistischer Herrschaft, habe ich richtig verstanden?
Zwei Drittel. 800.000 Quadratkilometer.
Zwei Drittel des Landes unter dschihadistischer Herrschaft, letztlich unerreichbar für jedwede Intervention. Sie haben aber ganz am Anfang gesagt, vor 40 Jahren war das noch eine ganz andere Situation. Es ist sicherlich abendfüllend, wenn wir darüber sprechen wollten. Aber man fragt sich ja doch als Beobachter, wie konnte es so weit kommen? Was ist da passiert, dass die Situation so aus dem Ruder läuft? Vielleicht können Sie da die wichtigsten Faktoren benennen.
Spontan kann ich an drei Sachen denken. Einmal ein Wiedererwachen der islamischen, muslimischen Identität, das sehr stark gelitten hat unter der ganzen Zeit von der Kolonialregierung. Sie müssen ja wissen, dass für den Islam sie die letzt offenbarte Religion ist. Und Judentum und Christentum vorläufig sind und jetzt überholt sind. Und dass das für die Muslime auf der ganzen Welt, für die ganzen arabischen Staaten, eine große Demütigung war, von dem reichen Westen abzuhängen und kolonisiert zu sein. Und da kamen die ersten Bestrebungen dann nach Unabhängigkeit, jetzt wollen wir wieder unseren Islam leben. Ein zweiter Punkt ist die Armut. Die Tuareg, die also in der Sahara leben, die kennen sowieso keine Grenzen. Die leben in Algerien, in Niger, Libyen, Mali. Und die wollten immer einen eigenen Staat haben. Während der Trockenheit, 72, 73, 74, haben die ihre Herden verloren. Dann kam die internationale Hilfe, die kam bloß nicht bei denen an. Da gibt es in Bamako ein Viertel, das heißt Welthungerhilfe. Das wurde eben unterschlagen.
Ja.
Und das wissen die natürlich. Und dann stand das bei ihnen in den Köpfen fest, die schwarze Regierung in Bamako, die will uns nicht, die hilft uns nicht, die lässt uns hier verhungern. Und das einzigste Mittel ist, einen eigenen Staat zu haben. Viele von den arbeitslosen Tuareg, die gingen nach Libyen zu Gaddafi. Die wurden dann ausgebildet in der Armee zu Offizieren. Und als Gaddafi ermordet wurde, 2011 oder so, 2010, da hatten die zum ersten Mal, und dann sind die alle zurückgekommen, aber nicht mit leeren Händen, sondern mit ganz schweren Waffensystemen. Und hatten zum ersten Mal die militärische und die militärischen Mittel und auch das militärische Know-how, um ihrer Forderung nach einem unabhängigen Staat von Bamako Nachdruck zu verleihen. Und die wurden dann von diesen Muslimbruderschaften aus Algerien, aus Libyen unterstützt, Al-Qaida im Maghreb, der Islamische Staat, Boko Haram, alle sagen, okay, wir wollen euch unterstützen, dass ihr euren Staat kriegt und das wird dann der Kern des neuen Islamischen Reiches, so wie vor 1000 Jahren eben. Mhm. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist einfach die Unfähigkeit der Regierung. Die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Regierung. Die seit 2000 bereichern die sich nur. Sie und ihre Familien. Und die Dschihadisten, also die Propaganda, sagt ganz klar, seht mal, wo euch das hingebracht hat, diese sogenannte westliche Demokratie. All das Übel kommt nur daher, dass ihr den Koran nicht wortwörtlich befolgt. Wenn ihr wieder Gottes Wort annehmt und das lebt, dann wird es euch besser gehen.
Viele Faktoren und der Westen eine sehr schwierige Rolle, Stichwort eigene Identität. Nun ist der Westen aber in Mali, das bekommen wir ja auch mit als Nachrichtenseher, engagiert militärisch. Die französischen Truppen haben vor kurzem entschieden, sich jetzt zurückzuziehen. Wie lange das hält, glaube ich, muss man abwarten. Deutsche Bundeswehr ist auch vor Ort vertreten, das ist ja auch hierzulande sehr umstritten. Ist diese Militärintervention des Westens Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Ich glaube nicht, dass man das so oder so sagen kann. Spontan würde ich sagen, wenn die Hälfte von den Militärausgaben dafür verwendet würde, dass die Leute Brunnen haben, Gärten, dass Straßen gebaut werden, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, das wäre schon ein guter Ansatz. Denn der Hauptpunkt ist wirklich Entwicklung, den Leuten eine Chance aufs Überleben zu geben. Die Franzosen sind seit einigen Jahren nicht sehr beliebt. Da gibt es aber auch sehr viele Verschwörungstheorien. Deutschland ist sehr beliebt. Sehr viel Vertrauen und die haben also ein kleines Kontingent in Gao, die machen Minenräumen und die Gegend beobachten mit Drohnen und dann machen die eine sehr gute Arbeit, 60 Kilometer weg in Kudikoro, zur Ausbildung der Armee und der Polizeikräfte. Die sind also sehr geschätzt, ja, auch von der Europäischen Union her. Ja.
Weltkirche aktuell in der ersten Sendung des Jahres ganz im Zeichen der Orgelmusik aus dem Hohen Dom zu Köln. Wir hörten Robert Schumanns Kanon in H-Dur, Opus 56, gespielt von Professor Clemens Ganz, der von 1985 bis 2001 Domorganist in Köln war. Unser Thema heute ist der westafrikanische Staat Mali, ein Land, das wie so viele andere in der Region ins Visier dschihadistischer Terroristen geraten ist. Und dieser Gewalt möchte der Afrika-Missionar Hans-Joachim Lore etwas entgegensetzen. Im Gespräch mit Tobias Lehner berichtet er über seine Pläne für ein Zentrum des christlich-muslimischen Dialogs.
Wir haben ja schon angesprochen, Islamismus, Dschihadismus spielt eine große Rolle in diesem Konflikt. Zielt der Terror, also anders gefragt, welche Rolle spielt Religion überhaupt? Sind die Christen besonders im Fokus oder trifft es alle?
Es trifft ganz klar alle.
Es trifft alle. Ja.
Als das Land überrannt wurde, dann sind die Christen natürlich geflohen. Aber die Leute, die wirklich unter der Herrschaft gelitten haben, wo die Scharia eben angewandelt wurde, wo Leuten die Hand abgehakt wurde, das waren alles Muslime. Mhm. Und das ist eines der großen Probleme und unsere Chance. Die große, breite Mehrheit in Mali will keinen Dschihadismus. Es gibt diese fundamentalistischen Tendenzen, der Wahhabismus. Aber die große Mehrheit, also 80-90% der Muslime in Mali, die leben ihren Glauben zusammen in der Familie mit Christen, mit Evangelischen, mit Katholiken. Ist überhaupt kein Problem.
Darauf kommen wir ja gleich noch, ja. Christlich-islamischer Dialog. Vielleicht geben Sie uns eine kurze Zahl, wie viel Prozent Christen, wie viel Prozent Muslime ungefähr gibt es in Mali?
Also der 80% Muslime, in den Städten sicher mehr, 95%, 2% Christen, also 500.000 von den 20 Millionen Einwohnern, 1,5% evangelische, also leicht weniger. Und gut 20% Naturreligion, Fetischismus. Das ist überhaupt nicht eine Landbevölkerung. Wenn auch, wenn du durch die Straßen Bamako gehst, an allen großen Kreuzungen findest du Opfer. Mhm.
Also Christen eine kleine Minderheit.
2%.
2%, verschwindet eine kleine Minderheit. Ja. Wie ist das kirchliche Leben? Haben die Menschen Angst? Ziehen sie sich zurück? Oder gibt es, wie man es ja auch in anderen afrikanischen Staaten kennt, ein sehr reichhaltiges, sehr vielfältiges kirchliches Leben? Wie erleben Sie das?
Es gibt ein sehr reichhaltiges, vielfältiges kirchliches Leben. Das ist klar. Die Kirchen sind proppevoll und voll mit jungen Leuten. 50% der Einwohner sind ja unter 15 Jahre alt. Die Christen selbst haben also festgestellt in den letzten Jahren, und das war auch einer der Gründe, wieso wir das Zentrum Glaube und Begegnung gegründet haben, da tut sich was bei unseren muslimischen Nachbarn. Vorher gingen wir auf die Taufen und da wurde ein Kind geboren oder zu der Beerdigung. Und es war gut. Und jetzt plötzlich, dann sind die schwarz gekleidet oder die grüßen uns nicht mehr. Oder bei einer Beerdigung, plötzlich fängt der Imam an zu reden von Götzenanbetern und Schweinefleischfressern und Alkoholikern. Und dann sagt, was passiert da? Es gibt diese leichte Diskriminierung halt immer. Aber man muss die Muslime verstehen. Sie haben wirklich das Verständnis, dass sie die einzig gültige wahre Religion sind. Und wenn die es eben schaffen, jemanden zum Islam rüberzuziehen, dann haben die den Mann gerettet. Mhm. Deswegen gibt es immer so kleine Sachen. Gut, du willst Arbeit haben, du willst meine Tochter heiraten. Gut, muss aber Muslim werden.
Ne? Und trotzdem, Sie haben ja gesagt, 90% der Muslime, die überhaupt nicht so denken. Mhm. Ich würde noch auf einen Aspekt eingehen, der vor allem auch im Kontext mit Nigeria bei uns in den Medien auftritt, das ist die Fulani, ein Nomadenvolk. Ja, ja. Auch dort gibt es ja in Mali Auseinandersetzungen, gewalttätige Übergriffe, weil sich Teile dieses Volkes, Nomadenvolkes, auch sozusagen Extremisten geworden sind. Was wissen Sie darüber? Wie ist da die Situation?
Gut, also die allerersten Extremisten sind wirklich, waren Fulani-Hirten, die aus Niger gekommen sind. Und dass sie dann im Dogonland waren und dann eben verboten haben, zu beten, Versammlungen zu haben, dann haben die Dogon Bürgerwehren aufgestellt. Und das ist ja eben das große Problem. Der Staat ist nicht gegenwärtig. Der Staat ist ohnmächtig. Und dann sagen die, dann nehmen wir selbst die Sache in die Hand. Und die haben dann angefangen, Völkermord zu machen. Die Dogon haben jeden Fulani, den sie gesehen haben, abgeschossen. Woraufhin die dann Dogon-Dörfer massakriert haben. Woraufhin dann Und
verschiedene Stämme, von denen Sie jetzt sprechen.
Ja, genau. Dogon, das sind also hauptsächlich sesshafte Bauern und die anderen sind die Hirten. Mitgegründet wurde auch zum Islamischen Staat und Al-Qaida eine neue Bewegung 2014/15 von Amadou Koufa. Und zwar ist das das große Pöllgebiet Massina. Und das heißt Katiba Massina. Das ist also auch eine terroristische Vereinigung, die einfach den Traum eines El-Hajj Omar Tal von vor 200 Jahren, eines großen Pöllreiches, wieder weiterführen will.
Man fragt sich ja immer, das sind kleine Gruppierungen, die sich so gewalttätig aufgeladen haben. Wo rekrutieren die ihren Nachwuchs? Woher kommt der Nachschub? Das scheint ja ohne Grenzen zur Verfügung zu stehen.
Ich glaube, wenn du Geld hast, dann kannst du alles kaufen. Ne? Du kannst dann also Revolutionen kaufen und Panzer. Und das ist kein Problem. Das Geld kommt durch Waffenschmuggel, Menschenhandel, Drogenschmuggel, ganz klar, Drogenhandel. Menschen haben Entführungen, das ist ein wirkliches, eine Industrie. Rekrutieren tun die sich einfach unter den arbeitslosen Jugendlichen. Und deswegen kann die einzigste Möglichkeit nur sein, Bildung, Entwicklung, Arbeitsplätze, damit die vor Ort überleben können.
Noch einmal Clemens Ganz an der Orgel des Kölner Doms in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1988. Wir hörten Robert Schumanns Kanon in H-Moll. Und mehr als gedämpft ist angesichts des islamistischen Terrors mit Sicherheit die Stimmung der kleinen christlichen Minderheit im westafrikanischen Mali. Der Afrika-Missionar Hans-Joachim Lohre berichtet für Weltkirche aktuell im Gespräch mit Tobias Lehner über seinen Einsatz als Friedensstifter.
Bildung, Entwicklung, da kommen wir jetzt auch zu Ihrem Aufgabengebiet. Die Afrika-Missionare, in Deutschland ja auch bekannt als Weiße Väter. Weiß bezieht sich ja nicht auf die Hautfarbe, sondern aufs Ordensgewand ursprünglich, muss man auch dazu sagen, sind seit vielen Jahren in Mali tätig. Was sind dort die Aufgaben Ihrer Gemeinschaft? Was machen Sie da?
Gut, Mali wurde also wirklich von weißen Vätern, Afrika-Missionaren, christianisiert, evangelisiert. Wir sind vor 130 Jahren hingekommen. Als ich 1981 kam, waren wir 135 weiße Väter. 135. Jetzt sind wir 4. Die sind also, ich bin 64 Jahre alt, die anderen sind über 80, 82, aber die arbeiten immer noch. Katechistenschule, Unterricht am Islaminstitut. Während wir jetzt 25 schwarze, weiße Väter haben, afrikanische Mitbrüder zwischen 30 und 50 Jahren, die arbeiten teilweise in Vereinen und dann Vereinen, wo niemand anders hingehen will, zum Beispiel im völlig hundertprozentig muslimischen Norden, an der Grenze zu Mauretanien, Nioro, im sehr gefährlichen Banyagara, im Dogonland, oder dann eben auch unter der afrikanischen Stammesreligion in Diu, in Sikasso haben die das. Und dann gibt es eben unsere Gemeinschaft, da wo ich lebe. Wir sind 4 zusammen. Das Team vom Zentrum Glaube und Begegnung und dem IFIG, dem Institut für christlich-islamische Ausbildung, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben Islamreferenten auszubilden als Brückenbauer zwischen den Gemeinden.
Und das ist ja auch so Ihre Aufgabe, schauen wir da drauf, islamisch-christlicher Dialog. Sie haben dafür ein eigenes Ausbildungszentrum ins Leben gerufen. Was geschieht da? Wie läuft das ab?
Gut. Der Anfang war das Zentrum Glaube und Begegnung. Nachdem die Christen sagen, was ist hier los? Was passiert da im Islam? Und daraufhin haben wir, die Weißen Väter, mit der Erzdiözese Bamako das Zentrum Glaube und Begegnung begründet, mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen. Wir haben dann eben Themen von allgemeinem Interesse, die auch den interreligiösen Dialog berühren. Vor 2 Jahren hatten wir religiöser Extremismus. Wo kommt der her? Was will er? Jetzt hatten wir letztes Jahr im November die gemeinsame Erklärung des Papstes Franziskus und des Großimams der Islamischen Universität Atayeb aus Kairo. Brüderlichkeit aller Menschen. Jetzt im Juni haben wir die Verantwortung der Gläubigen für die Religion. Dazu laden wir also großflächig ein. Und dann kommen immer so gut 100 Christen, Muslime, Katholiken, Evangelische Und dann ist immer ein christlicher Referent und ein muslimischer Referent, der die Sache von seiner Sicht beleuchtet. Und dadurch werden Vorurteile abgebaut. Ach so, so verstehen die Muslime Brüderlichkeit. Ach so verstehen die Christen die Brüderlichkeit. Ach so war das bei unseren Vorvätern. Ne?
Also das ist das für die breite Öffentlichkeit. Sie haben aber auch einen eigenen Studiengang, kann man so sagen, eröffnet. Was ist das Ziel?
Das war der Anfang. Dann hatten wir, oder die Weißen Väter, den Weißen Vätern wurde vom Papst, vom Vatikan, das Päpstliche Institut für Arabische Studien und Islamologie in Rom anvertraut. Und die hatten ein Pastoraljahr in Rom, wo es darum ging, eben Christen, Priester, Ordensschwestern, engagierte Laien, Katechisten, Gemeindeleiter auszubilden, ihnen zu helfen, den Islam besser zu verstehen. Dann wurde es immer schwieriger, Visa zu kriegen für Rom. Und dann wurde das Institut, also dieses Pastoraljahr sozusagen, für Französisch sprechend Afrika nach Bamako verlegt, Englisch sprechend nach Nairobi. Und das ist ein 8-9-monatiger sehr intensiver Kurs. Und darum geht es darum, eine objektive Kenntnis des Islam zu vermitteln. Wo kommt der her? Was war das Leben des Gründers Mohammed? Was steht im Koran? Wie sehen die Muslime den Koran? Wie ist die Geschichte der Beziehungen zwischen Christen und Muslimen gelaufen seit Anfang an bis heute? Was ist Theologie? Wenn die Muslime Gott sagen, woran denken die? Und wenn wir Gott sagen, woran denken wir? Was ist die Rolle, die Stellung von Jesus? Maria, ne? Maria wird sehr geschätzt im Islam, ne?
Kurze Zwischenfrage, wer wird da geschult? Sind das Priester, sind das Ordensleute?
Das sind alles Christen. Ne?
Alles Christen.
Das sind Gemeinden, Diözesen, die uns Leute schicken und sagen, wir haben ein Projekt im interreligiösen Dialog. Wir möchten, dass die eben ausgebildet werden.
Was machen die dann, wenn die fertig ausgebildet sind? Was ist deren Aufgabe?
Also wenn die fertig ausgebildet sind, gehen die in ihre Gemeinden zurück und sind da erstmal Ansprechpartner für alle Fragen, die sich auftun in Bezug auf den Islam. Sehr viele halten Vorträge, zum Beispiel zur Fastenzeit. Das kommt regelmäßig jedes Jahr. Was ist der Unterschied zwischen Ramadan und christlicher Fastenzeit? Was ist die Bedeutung der verschiedenen Feste? Hammelfest, Ende vom Ramadan, Geburt Mohammed, Noel,
Weihnachten,
Ostern. Sehr viele arbeiten in der Ehevorbereitung von christlich-muslimischen Ehen. Ne? Mhm. Viele machen Radiosendungen, gerade in Bamako. Jede Woche ist eine Radiosendung und die wird sehr stark gehört, ne? Zu Themen des interreligiösen Dialoges. Die sollen Bande knüpfen zwischen der ortsansässigen Kirchengemeinde, zwischen dem Viertel und den benachbarten Moscheen. Die gehen dann hin, wenn da also ein freudiges oder ein trauriges Ereignis ist. Die bringen die Botschaft des Papstes zum Ende vom Ramadan.
Und die sollen jetzt sogar, darauf müssen wir zum Abschluss noch kommen, in einem neuen Gebäude untergebracht werden. Kirche Not fördert den Aufbau mit, muss man sagen, unterstützt zusammen mit anderen diesen Wiederaufbau. Was ist da jetzt geplant bei Ihnen in diesem Zentrum?
Wir waren in dem alten Speiseraum des früheren Priesterseminars untergebracht. Da sind überall Risse drin, weil daneben ein Steinbruch lag. Der wurde gesprengt jahrelang. Die Dachplatte ist gerissen, es regnet rein. Und wir haben nur einen Schulungsraum für 13 Personen. Wir hatten immer das große Problem, dadurch, dass es für ganz Westafrika ist, dass wir die Leute nirgends unterbringen konnten. Die waren dann über die Stadt verteilt, entweder in Pfarreien oder bei Schwesterngemeinschaften. Die haben sehr viel Zeit verloren mit den öffentlichen Transportmitteln. Also jetzt geplant ist, wir haben ein neues Terrain gefunden, 12 Kilometer von einem alten Standort fort, eine Universitätsstruktur, Ausbildungsstruktur mit einem großen Saal, Konferenzraum, 4 Schulungsräumen, den Büros, die Bibliothek, dann daneben ein Studentenwohnheim mit 18 schönen Zimmern und danach daneben das Lehrkörperhaus für 5 bis 6 Priester oder Lehrer, die in permanent diese beiden Strukturen, Glaube und Begegnung und das IFIK, das Ausbildungsjahr, begleiten.
Also ganz schön viel Arbeit, auch Bauarbeit, aber tatsächlich auch die Schulungsarbeit. Ganz zum Schluss die Frage, was ist Ihre Botschaft an die Öffentlichkeit, auch an die Wohltäter von Kirche in Not, dieses Projekt zu unterstützen?
Und die Botschaft ist die Botschaft Jesus, dass Gott der Vater aller Menschen ist und dass er will, dass seine Kinder in Frieden zusammenleben. Und das wird von sehr vielen ignoriert. Und deshalb braucht es diese Islamreferenten, diese Brückenbauer, diese Friedensstifter zwischen den Gemeinden. Und deswegen eben auch das Zentrum, um die auszubilden, damit die keine, das gibt so ein Prinzip, do no harm. Manchmal will ja Gutes tun und dann kommt was ganz anderes heraus. Ne? Die müssen schon ausgebildet werden, damit die wissen, was sind die Reizthemen. Mit dem Islam, was kann man nicht sagen?
Wie begegnen und wie in Dialog treten, ja. Brückenbauer zu sein.
Ja. Und das ist ein ganzer Kurs. Ne? Wie machen wir das jetzt ganz praktisch? Was sind die Perspektiven und Richtlinien für den islamisch-christlichen Dialog vor Ort?
Pater Lore, man sieht, Ihr Herz brennt. Ja, danke für diesen Einblick in die Situation in Mali, in Ihr Herzensprojekt, den christlich-islamischen Dialog. Danke und alles Gute weiterhin und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen, ganz herzlichen Dank.
Das war unser Gespräch mit dem Afrika-Missionar Hans-Joachim Lore über seine Friedensarbeit in Mali. Die Fragen stellte ihm Tobias Lehner. Ja, Afrika, ein Kontinent, der viel Not und Leid kennt, der aber auch ein Chancenkontinent ist. Dementsprechend unterstützt Kirche in Not zahlreiche Projekte dort und viele Beispiele finden Sie im Internet unter www.kircheinnot.de oder auch in unserem Rundbrief Echo der Liebe, den Sie unentgeltlich beim Hilfswerk beziehen können. Hinweisen möchte ich Sie auch noch auf eine neue Publikation von Kirche in Not. Am 19. Januar wird die Studie Hört Ihre Schreie der Öffentlichkeit vorgestellt. Es geht dabei um ein oft totgeschwiegenes Thema, nämlich die Entführung, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung christlicher Mädchen und Frauen. Die Vorstellung passiert im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin und auch Sie können am 19.01. ab 10 Uhr live im Internet mit dabei sein. Danach ist diese Schrift dann auch bei Kirche in Not zu beziehen. Musikalisch verabschieden möchte ich mich noch einmal mit Musik aus dem Kölner Dom. Und was wäre eine Sendung so kurz vor dem Dreikönigstag ohne eine Huldigung an die heiligen drei Könige, deren Reliquien in eben diesem Kölner Dom verehrt werden? Hören wir noch einmal Clemens Ganz mit dem Marsch des Rois Mages, dem Marsch der Sterndeuter von Théodore Dubois. Ihnen allen Gottes Segen im neuen Jahr. Bis nächste Woche bei Weltkirche aktuell, Ihr Volker Niggewöhner.